Das ist der Podcast Ein Nimm Tee mit, dem Podcast für Tee und Genuss von Teek Schwendtner. Schön, dass du da bist.
Ja, liebe Hörer und liebe Hörerin, endlich macht der Name unseres Podcasts Sinn. Ein Nimm Tee mit und wir begrüßen heute den Geschäftsführer von den Rheinland Distillers, der einen wunderbaren Gin macht. Herzlich willkommen, lieber Gerald Köhnen.
Hallo.
Hast du heute Gin im Tee?
Offen gestanden noch nicht, weil es ja gerade recht früh, wir haben noch morgens und klar, ich meine, der Berufsethos verpflichtet zur kontinuierlichen Verkostung, aber nein, ich habe keinen Gin heute im Glas.
Es beruhigt uns ein kleines bisschen für die Aufnahme, obwohl ihr ja wirklich so einen großartigen Gin macht, den Siegfried Gin, und da werden wir heute drüber sprechen. Das passt jetzt auch, weil wir haben jetzt endlich Ostern, die Fastenzeit ist vorbei. Ich sage nur Eierlikörchen. Und deswegen ist es spannend, heute einmal hinzuhören, was denn so an Gemeinsamkeiten besteht zwischen Tee und Gin. Und Daniel, du als unser Tee-Host wirst da sicherlich auch ganz vieles zu beitragen können. Vorab aber die Frage auch an dich, Daniel, was hast du heute im Glas?
Ich habe mir heute einen Oolong rausgesucht, und zwar einen, den wir noch gar nicht so lange im Sortiment haben, der Java Oolong Tsukui. Der ist so ein bisschen geröstet. Und ja, passt so in diese Übergangszeit. Also ist so ein, der ist nicht ganz so leicht wie jetzt so ein klassischer grüner Oolong, sondern aber auch nicht so kräftig wie ein Schwarztee. Ist jetzt so, ja, so frühlingshaft für mich in der Tasse. Birgit, wie sieht's mit dir aus? Was hast du?
Du, ich habe dann genau das Gegenteil. Wenn du sagst, du hast einen Tee, der relativ neu ist, ich glaube, ich habe einen eurer ältesten Tees im Glas, zumindest kommt es mir so vor, das ist Kiba Flip. Und gefühlt habe ich den schon als Kind getrunken. Also Kirschbanane, ein Früchtetee, und ja, da war mir heute nach.
Also ich weiß ja nicht, wie es bei Gin aussieht, aber Tee kann auch irgendwann schlecht werden. Also ich hoffe, du hast eine relativ neue Charge. Nicht, dass das noch so ein Überbleibsel im Schrank war.
Du, das ist bei mir wie mit Marani, das hält nicht lange.
Ja, Gerald, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre, das wissen viele Hörerinnen und Hörer gar nicht, und haben auch schon das ein oder andere Glas zusammen getrunken.
Das kann man so sagen, richtig.
Das ist auch das erste Mal, dass wir uns jetzt wieder so persönlich sehen. Das letzte Mal war, glaube ich, in eurer Bar, die ja gleichzeitig Büro und ja wirklich Bar ist, oder, in Bonn?
Ganz korrekt. Denn als wir damals ein Büro gesucht hatten, war es eher der Zufall, dass wir eine Fläche gefunden haben, die gleichzeitig auch vorher eine Weinbar war. Und da dachten wir uns, das können wir ja auch nutzen und beantragen eine Konzession als ganz normale öffentliche Bar. Und dann haben wir angefangen und haben jeden Donnerstag unser Büro öffentlich zur Bar gemacht.
Also wird dann noch gearbeitet dann hinten dran, oder quasi, ja, ihr macht das Büro zu und dann wird getrunken?
Ja, sowohl als auch, ne? Also gar keine Frage. tatsächlich hatten wir eine längere Pause wegen Corona und uns ein bisschen gesträubt, wieder aufzumachen. Aber jetzt ist die Bar wieder auf, und ich muss sagen, das ist toll, weil man kann die Marke wirklich erleben. Man erlebt die Menschen, die es trinken, die Menschen, die es machen. Man kommt zusammen und hat eine gute Zeit.
Siegfried Gin ist ja schon im Anfang eher sehr regional, ne? Also, ne, im Bonner Raum, ihr habt eure Geschäftsräume mitten in Bonn. Ich weiß nicht, ob in Berlin, Hamburg oder wir haben ja auch internationale Zuhörer, ob die verstehen, was eigentlich Siegfried ist. Also wie kommt der Name zustande? Warum Siegi?
Also erstmal, Siegfried ist, ich gebe dir recht, das ist ein regionales Produkt, aber gleichzeitig auch ein globales Thema. Also ein, wir sagen immer so schön, ein regionales Produkt für die Welt. Ne? Wir haben uns für Siegfried entschieden wegen dem regionalen Bezug zum Drachenfels. Das ist ein Berg hier in der Bonner Region. Es ist Europas meistbestiegenster Berg. Das wissen auch viele nicht. Und zwar soll der Sage nach, der Nibelungensage nach, dort Siegfried den Drachen getötet haben. Und in dieser Sage spielt dann das Lindenblatt eine große Rolle, weil das fällt Siegfried auf die Schulter. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit der Achillesferse in der griechischen Mythologie. Und das Hauptbotanical in unserem Gin ist die Lindenblüte. Also nicht das Blatt, weil das Blatt hat leider zu wenig Aromatik, aber die Blüte eignet sich wirklich hervorragend. Und deshalb sagen wir immer, die Marke steht nicht nur drauf, sondern sie ist auch tatsächlich drin.
Also Lindenblüten haben wir tatsächlich auch seit Ewigzeiten in unserem Kräuterteesortiment. Das ist ein ganz, ganz altbewährter Klassiker. Wird meistens, glaube ich, nicht zum Alkohol getrunken, sondern das Gegenteil, wenn man krank ist. Denn Lindenblütentee ist in der Allgemeinmedizin ganz, ganz häufig so ein Erkältungsfieber Trank. Aber das ist natürlich sehr spannend. Aber ursprünglich, also ihr habt ja, du und dein Kollege, ihr habt ja nicht Schnaps gelernt oder so. Ihr kommt ja eigentlich quereinstiegsmäßig da rein, oder? Wie war das?
100%. Wir sind also Autodidakten, wie es im Buche steht. Scherzhafterweise sage ich immer so vorgezogene Midlife-Crisis. lass doch mal einen eigenen Gin machen. Das ist heute eine Geschichte, die relativ häufig geschieht und erzählt wird. Damals aber, das war 2014, war das tatsächlich noch relativ unique. Und da machte man nicht einfach so ein eigenes Produkt, sondern das war den großen Firmen vorbehalten. So schien es zumindest. Mittlerweile haben wir ja einen ganz anderen Trend, dass immer mehr kleinere Firmen Produkte auf den Markt bringen und das bereichert ja auch letztlich die Landschaft. Aber genau, wir hatten damals nicht viel Ahnung, außer dass wir sehr gerne Gin getrunken haben.
Und was, also wie war der Markt damals? Gab es schon diese Auswahl, die wir heute haben? Oder war das eher so, dass man sagte, ne, gibt halt irgendwie 3 Sorten Gin und dann müssen wir gucken, wie wir das lecker kriegen?
Ja, also wenn man sich ein bisschen in die Zeit zurückversetzt, es gab schon einige Gins und manche sagten auch schon, es gibt schon viel zu viele. Da wussten die Personen aber noch nicht, was da noch kommen wird. Denn die Welle von damals war nur der Anfang. Es gab einen Bruchteil der Marken, die es heute gibt. Ich glaube, es gibt keine offizielle Erhebung, wie viele Gins aus Deutschland es alleine im Moment gibt. Mir ist in Erinnerung ein Artikel, den ich mal gelesen hatte, das schon auch bestimmt 3 Jahre her. Da war die Rede von 500-600 Gins aus Deutschland. Das sind mittlerweile sicherlich schon ein paar mehr. Aber das ist ja auch es bereichert den Markt, gar keine Frage.
Also das ist ja auch bei uns immer so die Frage, Tee ist ja auch so ein uraltes Getränk, ne? Also der Mensch verwendet die Blätter der Camellia sinensis seit circa 5000 Jahren und trotzdem gibt es immer wieder etwas Neues. Und es gibt zum Beispiel bei uns immer wieder den Fall, dass neue Verarbeitungsmethoden erfunden werden oder dass Gebiete erschlossen werden. Oder jetzt kürzlich hatten wir den Fall, dass wir ein ja fast vergessenes Gebiet wieder entdeckt haben, und zwar Georgien hat bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion ganz, ganz viel Tee hergestellt und dann auf einmal ist das alles zusammengebrochen. 95% aller Hersteller waren binnen 5 Jahre out of business und das wird jetzt wieder entdeckt. Wenn ich mir so ein bisschen ja das Schnapsregal in meinem Getränkemarkt anschaue, oben, also ich wohne ja auf dem Dorf, ne, aber wir haben trotzdem einen ganz guten Getränkemarkt, dann ist Gin da wirklich mit Abstand die ja größte Spirituose. Ist dieser Markt irgendwann zu? Also ist irgendwann genug Gin da?
Puh, das ist eine gute Frage. Also natürlich wird das nicht ewig weiter nach oben gehen. Das ist, irgendwann gibt es eine natürliche Sättigung. Die mag auch vielleicht gar nicht mehr so weit weg sein, weil die letzten Jahre waren ja doch intensiv, was Gin anbelangt hat. Aber man hat gemerkt, wenn man schon dachte, es ist genug, es war immer noch Platz für weitere Anbieter. Und das zeigt oder das macht möglich die Geschmacksvielfalt im Gin. Das ist vielleicht vergleichbar ein bisschen mit Tee, ne? Es gibt ja nicht den einen Tee, ich mag Tee ja oder nein, sondern das ist ja ein unendlich weites Feld. Und beim Gin ist es auch so. Das ist wesentlich abwechslungsreicher als so manch andere Spirituose, die ein sehr einseitiges Geschmacksprofil hat.
So, jetzt gehen wir mal zurück. Ihr hattet damals, ne, ihr hattet die Idee, wir machen einen eigenen Gin. Und ne, wie geht man daran? Also habt ihr euch angeschaut, was ist typischerweise in einem Gin drin und wer kann uns das herstellen? Also heute wird man vielleicht nach einem Auftragshersteller googeln. Das ist jetzt ja gut 10 Jahre her. Wie waren die Anfänge? Habt ihr das zu Hause durchgeführt und dann euch jemanden gesucht, der das macht, was ihr wollt? Und wie habt ihr dann die Leute gefunden? Also habt ihr euch dann getroffen und habt gesagt, wir wollen das machen? Und dann haben wir gesagt, ja klar, das können wir. Oder wie lange dauert so ein Prozess? Also wir haben ja in der Produktentwicklung vom Tee, ist es so, wir haben so eine fixe Idee. Ne? Wir wollen einen Tee zum Beispiel mit Schoko-Haselnuss-Geschmack. So, dann überlegen wir, alles klar, es gibt da Haselnusskrokant, es gibt Schokosplitter und wir nehmen dann Schwarztee und dann haben wir vielleicht ein Schokoaroma. Und dann ist so die Rezeptur, ja, die braucht ein bisschen, ne, ein paar Wochen, ein bisschen Try and Error und dann geht man so in die richtige Richtung. Aber wie ist das bei Spirituosen? Muss man da ganz andere Dinge im Kopf haben?
Fangen wir mal, ich gehe mal zurück zur Ursprungsfrage, quasi wie es bei uns gelaufen ist. Wir hatten damals wirklich von Destillation überhaupt keine Ahnung. Und uns war auch klar, dass wir uns jetzt nicht einfach eine Destille kaufen können und produzieren ab dem Moment Weltklasse. Denn das ist ein Lehrberuf und das nicht ganz ohne Grund. Deshalb war klar, wir brauchen einen Partner, der uns hilft. Aber ganz wichtig zu sagen, wir haben keinen Auftragsfertiger gesucht im klassischen Sinne, denn wir sind getrieben von der Leidenschaft, vom Produkt und von der Exzellenz. Und es ging nicht darum, einfach irgendeine Flüssigkeit in eine Flasche zu packen und ein lustiges Label drauf zu machen, sondern wir waren wirklich intrinsisch motiviert auf der Suche nach dem besten Gin, zumindest nach unseren Dafürhalten. Und Budget hatten wir auch nicht. Also ein schwieriges Unterfangen. Deshalb war es ein glücklicher Umstand, dass wir damals unseren ersten Destillateur getroffen hatten, dem wir die Idee erzählt hatten, der auch begeistert war und meinte, ja, das machen wir jetzt einfach. Und vor allen Dingen, das war kein einfacher Prozess im Sinne von, man überlegt sich was, macht es und fertig, sondern das war ein Prozess, der hat bestimmt, ja, ich sag mal so 8-9 Monate gedauert, mit ständigen Iterationen. Denn der Unterschied zwischen Trivialität und Weltklasse sind oft nur ganz, ganz feine Nuancen in der Dosage der einzelnen Botanicals. Und deshalb, ja, irgendwann war es dann soweit und wir hatten den eigenen Gin.
Und das ist ja, also ne, die Auswahl der Rohstoffe spielt ja auch für uns eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ne? Wir haben seit ja mittlerweile 24 Jahren ein hauseigenes Labor, wo wir all unsere ja Zutaten und Rohstoffe, aber auch zum Beispiel alle Aromen, die wir verwenden, die werden dort auf alle möglichen Kontaminanten, Rückstände etc. geprüft. Bei Spirituosen spielt das eine Rolle? Also bei uns zum Beispiel hat sich massiv verändert der Anteil der Bioprodukte. Wenn wir mal zurückgehen, so 25 Jahre, da hatten wir sage und schreibe einen Bio-Tee im Sortiment und der war nicht zertifiziert. So, und heute haben wir fast die Hälfte unseres Sortiments aus kontrolliert biologischem Anbau. Das sehe ich jetzt beim Wein zum Beispiel. Ja, es gibt Bioweine. Bei Spirituosen ist das irgendwie kein Thema. Wie geht ihr so an die Rohstoffe ran? So, kauft ihr einfach das, was da ist, oder
wie ist die Auswahl? Also ich gebe dir vollkommen recht, dass genau wie beim Tee ist es bei unseren Botanicals auch so. Also Botanicals vielleicht für alle die nicht wissen, was gemeint ist, wenn man über die Inhaltsstoffe von Gin spricht, dann spricht man über Botanicals. Das sind dann Kräuter, Blüten, Wurzeln, Rinden, Früchte oder beziehungsweise Früchteschalen. Entweder frisch oder getrocknet. Das ist dann der Oberbegriff für Botanicals. Und ähnlich wie beim Tee ist ja das gleiche Ziel, dass ich die Aromen aus dem Tee oder aus den Botanicals extrahiere, um ein volles Geschmackserlebnis zu haben. Das heißt, wenn ich das extrahiere, extrahiere ich ja wirklich auch nicht nur den Geschmack. Heißt, ich muss schon schauen, dass ich wirklich sehr vernünftige Rohstoffe habe. Und das ist für uns immer ein immer stärker werdendes Thema in der Wichtigkeit. Und wir haben irgendwann einen Schwenk gemacht und haben, da wir eben kein eigenes Labor haben, haben wir jemanden dazwischen geschaltet, der wirklich Experte ist auf dem Gebiet, der quasi das für uns gewährleistet, dass wir da wirklich nur die beste Qualität und im Idealfall Bioqualität bekommen.
Also ihr kauft dann entsprechend Bio-Sachen ein, aber gibt es das irgendwie deklaratorisch, dass man sagt, ist es jetzt irgendwie Bio-Gin? Gibt es dieses
Konstrukt? Das gibt's tatsächlich. Also man kann sich zertifizieren lassen als Bio-Gin. Mhm. Dann muss sowohl die Fertigung als auch die Abfüllung zertifiziert sein. Das gibt's. Das haben wir bisher nicht gemacht, weil einfach wir sind eine kleine Firma und das ist schon organisatorisch schon ein wirklich größerer Aufwand. Ähnlich wie in der Landwirtschaft gibt es ja auch einige Betriebe, die auf Ökoniveau arbeiten, aber sich nicht die Zertifizierung holen. Das ist vielleicht bei uns vergleichbar.
Und jetzt mal so auf euer Portfolio. Also wir haben, wenn wir zum Beispiel alle unsere Saisontees zusammenzählen, wir haben ja saisonalen ganz, ganz starken Schwerpunkt auf die Winterzeit. Also in der Winterzeit wird in Deutschland Tee getrunken. Im Sommer eher nicht. Da ist es dann vielleicht doch eher der Gin Tonic. Wir haben über alle Sortimentsbereiche knapp 400 Sorten Tee im Sortiment. Das umfasst jetzt schwarzen Tee, grünen Tee, Kräutertee, Früchte, Rooibos und alles, was irgendwie dazugehört, alle Spielarten und Earl Grey. Wie ist das bei euch? Wie viele Produkte? Also ihr habt mit einem Gin gestartet, aber ihr habt ja mittlerweile mehr im Sortiment. Das hat sich ja entwickelt.
Genau. Also wir sind eigentlich von unserer Kern-DNA her sind wir Gin-Hersteller. Das wurde dann aber 2018 ein bisschen aufgeweicht anfänglich, denn da waren wir die Ersten, die in Deutschland eine alkoholfreie Alternative auf den Markt gebracht haben. Man würde auch umgangssprachlich sagen, alkoholfreier Gin, wobei das nicht zulässig ist. Können wir gleich auch gerne nochmal vielleicht drauf eingehen. Ganz interessant für die Hörer. Dann war also das Produkt geboren, die alkoholfreie Alternative, und die ist nach anfänglicher Skepsis wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Wir sind jetzt nach mittlerweile 6 Jahren sind wir Marktführer im Premium-Bereich, was alkoholfreie Spirituosen anbelangt. Und das ist dann nicht bei einem Produkt geblieben, sondern dann kam noch der Wonder Oak. Das geht eher von der Aromatik in die Rum-Richtung. Hat keine Zuckerrohrbasis eigentlich wie Rum, aber die extrahierte Aromatik ähnelt Rum. Heißt, man kann das Produkt so benutzen, wie man Rum in Cocktails verwendet. Und jetzt das eins der neuesten Produkte ist Wonderleaf Rosé. Das ist eine Alternative zu Gin mit Fruchtnoten.
Und also du darfst es nicht alkoholfreien Gin nennen. Das ist die gesetzliche Regelung, oder wie sieht das aus?
Genau, Gin ist ein rechtlich geschützter Begriff. Das heißt, Gin muss per se schon mal 37,5% Alkohol haben. Mhm. Und bei einem alkoholfreien Produkt ist das ja schon mal relativ schwierig.
Ja, das stimmt. Und ja.
Deshalb ist das tatsächlich überhaupt nicht zulässig. Das war in unserem Fall aber kein großes Problem, denn wir waren recht erfolgreich mit unserem Gin zu dem Zeitpunkt. Und als wir unter dem gleichen Markennamen dann ein alkoholfreies Produkt rausgebracht haben, war allen klar, das ist jetzt letztlich das Gleiche wie der Gin oder was Ähnliches. Ich trinke es mit Tonic Water.
Mhm. Und das, also wenn ich mir, ihr habt ja so eine schöne über uns und eine Historie auf eurer Seite, das ist tatsächlich als Schnapsidee geboren, oder? Der Wonderleaf. Das war jetzt nicht primär eine Entwicklung, oder?
Also der Kern der Sache war wirklich ein April-Scherz. Wir hatten zum April-Scherz, also am 1. April 2016, uns gedacht, was machen wir denn jetzt? Was fällt uns Lustiges ein, um die Leute ein bisschen reinzulegen? Und dann war es eben der Gin Light mit 0% Alkohol. Das haben wir so ein bisschen als Photoshop-Montage dann drapiert und dann gepostet. Und neben den üblichen Lachern, die man so bekommt für so einen April-Scherz, gab es aber tatsächlich auch viele Anfragen von Händlern und von Endverbrauchern, die meinten, ja klasse, wo kann ich denn das bestellen? Und das hat uns ein bisschen verwundert, weil das war ja von unserer Seite wirklich nur ein reiner Scherz. Es hat zumindest zu denken gegeben. Allerdings war das noch relativ früh im Prozess. Wir waren mit der Kernmarke Siegfried Gin ja noch nicht so lange unterwegs und haben den Gedanken erstmal verworfen. Dann kam er allerdings wieder, als von meinem Geschäftspartner seine Frau zum zweiten Mal schwanger war und sie festgestellt hatte, verdammt, ich kann jetzt erstmal keinen Gin Tonic trinken. Und dann kam die Idee eben wieder zu sagen, es muss doch möglich sein, die Aromatik von Gin in irgendeiner Form in einer alkoholfreien Variante zu binden, auf den Markt zu bringen. Und dann haben wir ganz naiv angefangen mit der Entwicklung. Wir haben viele Gespräche geführt mit Lebensmitteltechnologen, mit Destillateuren, um das Thema ein bisschen zu verstehen. Denn wir hatten ja gerade das Thema schon Tee und Gin. Tee wird mit Wasser aufgebrüht. Wasser ist ein gutes Lösungsmittel. Hm. Alkohol ist aber ein deutlich besseres Lösungsmittel, weil es hat eine zweite Eigenschaft, es konserviert den Geschmack auch gleichzeitig. Und bei einem alkoholfreien Produkt ist ja klar, der Alkohol fällt schon mal weg eigentlich. Ne? Ja. Ja. Dementsprechend waren wir auch auf Wasser angewiesen und das stellte uns vor eine ganze Reihe von Herausforderungen.
Ja, das ist ja wirklich spannend. Ja.
Und Gerald, du hast ja gesagt, es gibt da Begriffe, die ihr verwenden dürft und nicht verwenden dürft zum Thema alkoholfrei. Wie verhält sich das denn da jetzt genau?
Die Begrifflichkeit, man muss ein bisschen, ich sag mal, um den heißen Brei herumreden. Ne? Man muss halt kommunizieren, ohne zu kommunizieren. Say it without saying it. Ja, also es gibt so Kunstbegriffe wie alkoholfreie Alternative, ne? Oder Non-Alk Spirits wird auch gerne verwendet. Wir haben es, wie gesagt, noch relativ einfach, weil Leute kennen uns als Gin-Hersteller. Und wissen quasi, wie es zu verwenden ist.
Also ihr habt auch quasi die gleichen Flaschen und Etiketten und also so, dass es auch Wiedererkennungswert hat.
Absolut. Also die Kernmarke ist Siegfried. Ist relativ, wer es nicht kennen sollte, das ist eine dreigeteilte Schriftzeile, Siegfried. Und die ist recht dominant und die gibt es sowohl beim Gin als auch beim nicht alkoholischen Produkt.
Es ist ja so ein bisschen, Tee wird ja auch total gerne mit Milch getrunken und da haben wir auch schon seit Ewigkeiten die Diskussion in Deutschland, darf es Sojamilch und Hafermilch heißen? Es darf ja nicht, sondern offiziell heißt es ja Haferdrink und Sojadrink. Das finde ich ja immer sehr zum Schmunzeln, wenn ich dann die Scheuermilch im Putzschrank sehe. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Da geht es einfach nur um Lobbyarbeit. Also, ne? Wenn man braucht ja die Lobby und dann ja, wird das eines Tages vielleicht doch möglich sein.
Aber auch wir haben tatsächlich eine deklaratorisch, ist Tee als Lebensmittel ja schon auch eine ganz andere Gewichtung. Wir haben beispielsweise seit vielen Jahren unseren Saisontee Caipirinha im Sortiment. Das ist ein aromatisierter Grüntee. Ne, da haben wir Zitronenschalen drin, ein paar Blüten und so ein Caipi-Aroma. So, dieses Aroma ist per se alkoholfrei. Und es steht auf dem Etikett drauf mit dem Geschmack nach frischem Limetten- und Rohrzucker. So, mit dem Geschmack. Das kommt durch das verwendete Aroma in dem Tee. Da ist auch kein Zucker zugesetzt, hat auch noch nicht mehr irgendeinen nennenswerten Brennwert. Und trotzdem haben wir immer wieder die Anfragen, warum geben wir da Zucker rein? Und sagt, nein. Das ist nur der Geschmack danach, nach diesem Caipirinha-Aroma. Also Deklaration und Wahrnehmung ist ja auch immer eine ganz unterschiedliche Sache jetzt auf Seiten der Verbraucherinnen und Verbraucher. Das, was ich draufschreibe, legal, und das, was man eben daraus liest. Und das, also das ist jetzt dann aber auch nicht bei den zwei Produkten geblieben. Also ihr hattet dann den Siegfried und den Wonderleaf, Wonder Oak, und jetzt relativ neu habt ihr auch so ein Siegfried Light, habe ich gesehen, also mit halb so viel.
Ja, ganz genau. Auch ein relativ neues Produkt. Das ist der leichte Siegfried. Der heißt Siegfried Classic Low. Der hat 20 Volumenprozent. Da kommt man wieder zu einem ähnlichen Problem wie mit dem alkoholfreien Produkt. Nämlich, man darf es nicht Gin nennen, obwohl eigentlich sehr viel Gin drin ist. Und sogar bei dem leichten Gin, jetzt sage ich sogar selber, ne? Freudscher Versprecher, aber letztlich ist es das ja auch.
Ja, was hier im Podcast passiert, das bleibt im Podcast, weißt du?
Nee, die Idee dahinter war zu sagen, der Trend geht ja dahin, dass man weniger trinkt. Ne? Es gibt die Speerspitze der Bewegung, die sagen, Alkohol ist böse, man darf nie wieder was trinken. Das ist ein valider Ansatz, aber ich glaube, der wird vom Großteil der Bevölkerung nicht ganz geteilt. Aber die Idee dahinter, mit der kann man sich identifizieren, nämlich es ist ja gut, nicht immer viel zu trinken oder auch mal weniger zu trinken, ist gut, ja. Und dann ist eine Variante, ich trinke gar nicht, und die andere ist, ich trinke weniger. Und wenn man weniger trinken möchte, dafür ist das Produkt Siegfried Classic Low gedacht, denn ich kann mir damit einen Gin Tonic machen, der den halben Alkoholgehalt hat, also sprich so viel wie ein Bier, also 5 Volumenprozent gemischt mit Tonic Water, aber ich habe trotzdem den Geschmack.
Also der Geschmack steht für euch also auch ganz klar im Vordergrund. Das Ding muss schmecken, es muss nicht knallen, sondern das sind zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen.
Absolut. Der Geschmack ist immer an erster Stelle bei uns. Und das unterscheidet uns auch von ganz vielen, ja, ich sag mal, Anbietern, die es auf dem Markt gibt, wo es viel zu häufig darum geht, wie viel Alkohol jetzt drin ist oder wenig, viel oder gar nicht. Das spielt für uns eigentlich überhaupt gar keine Rolle. Wir wollen Getränke machen oder Spirituosen, die erwachsene Drinks ermöglichen. Erwachsen in dem Fall, also nicht pappsüß, nicht mit Sahne und ganz viel Fruchtsaft, sondern eben ein bisschen more sophisticated.
Ich meine, da lastet ja auch eine große Verantwortung auf euch. Ihr seid ja relativ schnell ausgezeichnet worden, national, international, und das ist echt eine Marke, der man vertraut. Und wenn ihr mit einem neuen Produkt rauskommt, dann ist das ja auch ein Druck, dass der halt geschmacklich und qualitativ genauso dem entsprechen muss, was eure Kernmarke halt hergibt, ne?
Absolut, aber dem Druck sind wir gewachsen, weil da kann ich wirklich sagen, also wenn wir was auf den Markt bringen, dann sind wir davon vollkommen überzeugt. Und eben kam das Thema Produktentwicklung ja schon mal. Letztlich, das werden wir häufiger gefragt, wie lange so ein Produktentwicklungsprozess grundsätzlich dauert. Und dann antworte ich mal ganz gerne, der hört nie auf. Und das haben wir tatsächlich nie getan, denn wir haben uns mittlerweile auch ein Labor eingerichtet, zwar nicht zur Botaniker-Analyse, aber eher um zu experimentieren mit Geschmäckern, mit Destillaten, mit Intensitäten, um immer so auf neue Geschmacksideen zu kommen, die, wenn es soweit ist, in ein neues Produkt münden.
Also bei uns ist es ja so, wir haben alle 2 Monate einen neuen Tee im Sortiment, in unserem Trendsortiment. Das ist so unsere Spielwiese. Dann haben wir mal neue Zutaten, mal Kombinationen, die es so noch nicht gab. Wir haben jetzt zum Beispiel ab März das erste Mal einen koffeinhaltigen Früchtetee im Sortiment. Das ist eine komplette Novität, gab es so noch nicht bei uns, und bin mal gespannt, wie der angekommen wird. Aber wenn ich mir so das gesamte Sortiment anschaue, der Klassiker ist und bleibt Earl Grey. Also die Mengen an Earl Grey, die wir verkaufen, da kann ich so viel rumexperimentieren, wie ich will. Ist es bei euch so, Gin and Tonic ist einfach der beliebteste Drink, oder gibt's da Fluktuationen?
Nee, grundsätzlich gebe ich dir vollkommen recht. Gin and Tonic ist die Trinkweise Nummer 1 für unsere Produkte. Das ist auch gut so, weil es ist ein einfacher Drink, den man zu Hause nachmachen kann. Wir entwickeln natürlich auch fortan Rezepte, um das Produkt anders zu genießen. Das machen auch viele Leute gerne oder finden es auch faszinierend, unseren Rezeptvideos zuzuschauen. Aber natürlich, wenn ich ein Rezept rausbringe, wo ich erstmal einen Sirup über 2 Tage einkochen muss, das ist natürlich ein bisschen kompliziert. Das macht nicht jeder. Nicht jeder hat die Technik teilweise auch. Und ein Gin Tonic, das wird gern zu Hause getrunken, wenn man ausgeht. Ja, das ist das Go-To-Getränk für unsere Produkte.
Also Tee wird ja meistens heiß getrunken. Also es gibt natürlich auch Zubereitungsempfehlungen für selbstgemachten Eistee. Jetzt wird langsam Frühling und im Sommer. Ich mache das ganz häufig tatsächlich. Wir haben so einen 5-Liter Getränkespender. Ne? Gibt es irgendwie in allen Einrichtungshäusern. Und meine Tochter zum Beispiel hat im Sommer Geburtstag und wenn die feiert, dann mache ich immer mit unserem Passionsfrucht, den brühe ich sehr, sehr stark auf. Dann kommen da so ein paar frische Orangen und Zitronenscheiben rein, ein bisschen Sprudelwasser, damit es ein bisschen blubbert und dann können sich die Kinder selber das Ganze zapfen. Für viele ist es wirklich so, wie Tee kann man auch kalt trinken? Das kennen die so gar nicht. Also fertiger Eistee, ja, aus dem Supermarkt, das hat man vielleicht schon mal probiert, aber wirklich selber einen Eistee herzustellen, ist für viele ganz ungewohnt, weil Tee immer mit einem Heißgetränk assoziiert wird. Jetzt ist es bei Gin ja so eher ein Kaltgetränk oder gibt's das auch in heiß?
Bei uns ist es genau andersrum als bei euch. Ne? Gin assoziieren die meisten mit einem Kaltgetränk, wobei man es auch durchaus warm trinken kann. Ne? Es gibt auch in der Cocktail-Klassik gibt es so einen Drink, der heißt Hot Toddy. Das ist ein heißer Cocktail, aber tatsächlich ist das die Ausnahme. Wobei das Feld noch ganz viel Potenzial bietet. Ich glaube, du spielst da auf eine Sache an, die etwas zurückliegt, aber immer noch uns sehr gut im Gedächtnis ist. Wir hatten ja schon
Ich erinnere mich da gerne dran, ja.
Ja, auch ich wirklich sehr gerne. Wir hatten eine Kooperation, in der wir gemeinsam Rezepte entwickelt haben für heiße Cocktails. Oder besser gesagt noch Tees mit leicht alkoholischen Zusatz. Das ist schon ein großer Unterschied, denn das war, glaube ich, Tea Time Plus haben wir das genannt.
Genau, richtig.
Und die Idee dahinter war, dass man versucht, die beide Produkte zusammenzuführen, aber nicht so, dass man den Tee erschlägt vom Geschmack, sondern dass man ihn leicht anreichert, um die subtilen Noten zu erhalten. Weil das ist ja auch vielleicht eine der Hauptkriterien beim Tee. Die Nuancen sind sehr, sehr fein. Und wenn ich dann komme und kippe dann sehr geschmacksdominante Zutaten dazu, wie sie im Cocktail üblich sind, Liköre zum Beispiel oder Sirupe oder andere Spirituosen, dann übertüncht man diesen Geschmack sehr schnell. Und das ist ja eigentlich viel zu schade. Und dann ist eine Reihe von Rezepten sind entstanden bei der Tea Time Plus, immer auf ein Kännchen gerechnet, um einen leicht alkoholischen Tee zu genießen.
Also für alle, die das gerne mal zu Hause nachmachen möchten, es gibt die Tea Time Plus sowohl auf der Webseite von Siegfried, das ist hellosiegfried.com oder auf unserem Teerezepte-Blog. Die Verlinkung dazu gibt's dann auch in den Shownotes. Ich erinnere mich, du hast uns damals eingeladen zur Verkostung, das war passenderweise auf einen Freitag und ich wurde gefahren, denn ich hätte definitiv nicht mehr fahren können. Tea Time Plus, also so warmer, alkoholischer Tee, fand ich wirklich spannend. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Das kann ich gar nicht mehr sagen, aber ich habe es, glaube ich, gerade schon indirekt beantwortet, denn ich habe bisher ungerne mit Tee in Cocktails gearbeitet, weil das Gleichgewicht der Geschmackskomponenten nicht so da war. Ne? Denn wenn ich den Tee erschlage mit anderen Dingen, dann macht das wenig Sinn, da kann ich den Tee auch weglassen. Deshalb Ziel war es zu sagen, lass doch versuchen, dass beide Gewichte, also die alkoholischen Komponenten, die Cocktailkomponenten und der Tee in gleicher Weise zur Geltung kommen.
Bist du denn privat Teetrinker? Also du trinkst ja nicht den ganzen Tag Gin und auch nicht den ganzen Tag Wonderleaf. Aber wenn du jetzt zum Beispiel an die Herbstzeit denkst, bist du Teetrinker?
Möchtest du eine ehrliche Antwort?
Natürlich, was im Podcast passiert.
Ja. Ich trinke schon Tee, aber wenn ich das so vergleiche, ich bin schon eher der Kaffeetrinker im Tagtäglichen. Ich trinke sehr gerne grünen Tee, aber das eben zu besonderen ruhigen Momenten. Tee gehört also nicht zu meiner Tagesroutine.
Und wenn du dich auf einen Tee festlegen müsstest, was wäre dein Lieblingstee?
Ich bin gar nicht so versiert, was Tee anbelangt. Ich würde jetzt 2 nennen. Also einen leicht aromatischen japanischen Grüntee würde ich vielleicht wählen. Und was mich recht fasziniert hat, ist ein Milky Oolong. da bin ich per Zufall drauf gekommen und das Geschmacksprofil fand ich wirklich total spannend.
Bei uns teilt sich die Teetrinker-Kundschaft eigentlich immer sehr genau in zwei Bereiche. Das sind die einen Leute, die ständig irgendwas Neues haben wollen, die zu Hause auch gerne mal 25, 30 Teepackungen haben und immer wieder in den Geschäften schauen, was gibt es, was kenne ich noch nicht. Und dann gibt es die Leute, die seit 25 Jahren das Gleiche trinken. Wie ist das so im Barbereich? Gibt es da auch diese Leute, die sagen, ich trinke immer das Gleiche, oder gibt es so, überrasch mich heute mal?
Also in der Barwelt kann man das gar nicht so sagen. Ich glaube, es gibt natürlich Leute, die Markenpräferenzen haben oder Typenpräferenzen. Ich nenne mal den Whisky-Bereich zum Beispiel. Da gibt es ja sehr viele Nerds. Aber im Großen und Ganzen sind Leute, wenn sie in eine Bar kommen, bereit, neue Geschmäcker kennenzulernen. Das ist zumindest unsere Erfahrung.
Ihr habt mir gerade mal hier ein bisschen die Rezepte aufgemacht. Da fiel mir eine Sache auf. Ihr habt mal für die Tea Time Plus den Midsommar Mood gemacht mit unserem aromatisierten Tee Midsommar. Ja. Und zudem habe ich eine ganz besondere Geschichte, denn meine Frau und ich, wir waren damals in Schweden wandern und da habe ich einen Heiratsantrag gemacht, genau auf der Hälfte dieses 120 Kilometer Wanderweges. Und habe gesagt, wenn du jetzt Nein sagst, dann kannst du deinen Rucksack alleine schleppen. Sie hat dann auch Ja gesagt und ich habe dann als Gastgeschenk für die Hochzeit diesen Tee entwickelt, Midsommar, also mit so skandinavischen Beeren und blauen und gelben Blüten. Und dann stand er so rum und dann kam der tatsächlich ins Sortiment und ist auch dauerhaft als Saisontee bei uns erhältlich. Also immer wenn der wieder Saison hat, dann kriegt meine Frau immer eine Packung nach Hause und dann erinnern wir uns so daran, an diese Geschichte. Gibt es sowas auch mit Drinks? Hast du irgendwie mal so einen Drink entwickelt, der dich mit irgendetwas verbindet, wo du sagst, immer wenn ich das trinke, dann bin ich gedanklich dort und da?
Lass mich überlegen. Also ich glaube nicht so, also so eine tolle Geschichte wie du habe ich jetzt tatsächlich nicht zu bieten. Eine sehr schöne Geschichte übrigens, die ich auch vorher gar nicht kannte. Also deshalb umso schöner, dass wir das Produkt genommen haben für unsere Tea Time Plus. Es gibt ein Getränk, was ich mit einem Ort verbinde, und das ist Soju mit Grüntee. Mhm. Soju, japanische Spirituose, mit einem kalten Grüntee auf Eis. Das ist ein recht üblicher Longdrink, den man eigentlich nur in Japan trinkt. Ich habe das noch nirgendwo anders bekommen. Ist recht vitalisierend durch den Grüntee. Also man sagt so ein bisschen das Wodka Red Bull Japans. Schmeckt aber natürlich deutlich filigraner, hat eine leicht herbe Note und ist sehr süffig, wenn ich das so sagen darf. Und wenn ich das trinke, dann denke ich automatisch an Tokio, an Japan, und das ist auch immer eine sehr schöne Erinnerung.
Da habt ihr auch einen Preis gewonnen in Tokio, oder?
In Japan glaube ich selber nicht. Also wir haben sehr viele Preise gewonnen, über den Globus verteilt. In Japan, doch tatsächlich, doch. Ich erzähle Quatsch. Wir haben tatsächlich für unseren Gin eine Goldmedaille gewonnen bei einem Wettbewerb. Ich werde vergesslich langsam. Und wir sind seit einiger Zeit im japanischen Markt auch aktiv. Wir haben Importeur und werden da auch vertrieben. Und das ist für mich und meinen Geschäftspartner was ganz Besonderes, denn wir beide, wir lieben einfach Japan. Wir mögen die Kultur, wir mögen das Essen. Und unter uns, jetzt haben wir wenigstens einen Grund, ab und zu mal hinzufliegen.
Also das kann ich total nachvollziehen. Wir sind ja auch im Bereich Japan-Tee unheimlich stark. Mein Kollege, der Lukas Parobi, der hier in der Einkaufsabteilung für genau diesen Bereich verantwortlich ist, der hat Japanologie studiert, spricht fließend Japanisch, und ich bin sehr neidisch, dass er jedes Jahr die Gelegenheit hat, nach Japan zu fliegen, weil das einfach vom Land her unheimlich spannend ist. Und das, was ich bei den Japanern zum Beispiel so sehr schätze, wenn die was machen, dann ziehen die das aber auch komplett mit 120% durch. Also die machen da keine halben Sachen, sondern wir sprachen schon über Qualität. Das ist ja wirklich unangefochten.
Absolut. Das ist in Japan, so scheint es, eine Frage der Ehre, dass man sich einem Feld widmet und es dann so weit vorantreibt, bis man Perfektion erreicht. Also auch ein sehr, ich will nicht sagen unterwürfig, aber ein sehr demütiges Verhalten auf jeden Fall, was ich sehr gut finde. Als Beispiel jetzt ein Restaurant zu finden, das wie bei uns indisch, chinesisch, Hamburger, Schnitzel und Pasta
und
im Programm
mehr hat,
ist im Prinzip eigentlich in Japan unmöglich. Da herrscht das andere Extrem. Da gibt's einen Laden, wo ich dann nur frittiertes Hühnchen bekomme und sonst gar nichts.
Und ist Gin für Japan eine typische Spirituose, oder ist das neu?
Das ist relativ neu, der Markt wächst aber kontinuierlich. Also Japaner finden Gefallen am Gin und da setzen wir große Stücke drauf.
Also es ist ein bisschen kultureller Austausch, denn bei uns ist auch der Bereich Japan-Tee seit Jahren kontinuierlich steigend. Also wir verkaufen jedes Jahr immer ein bisschen mehr Japan-Tee, auch lustigerweise komplett Bio, was in Japan so gar kein Thema ist. Da haben wir auch nicht so viel Auswahl, es gibt nicht so viele Bio-Flächen da. Hat aber auch den Hintergrund, dass zum Beispiel der Teekonsum in Japan selber seit Jahren rückläufig ist. Das hat auch so ein bisschen mit dem Bevölkerungswandel zu tun, aber auch mit der Schnelllebigkeit. Also junge Leute haben in Japan gar nicht mehr die Zeit, sich so einen Grüntee in einer Einhandkanne aufzugießen. Die greifen dann tatsächlich lieber zum Kaffee zum Mitnehmen oder zu so einem Ready-to-Drink. Und ich finde, also ne, wenn wir eben mehr Japan-Tee verkaufen und ihr mehr Gin nach Japan exportiert, dann haben wir einen schönen kulturellen Austausch geschaffen.
Absolut. Das ist, ich würde sagen, auch gut für die volkswirtschaftliche Bilanz. Also lass uns das weitermachen.
Ich habe mal so eine Frage, die mir schon die ganze Zeit unter den Nägeln brennt. Gibt es eigentlich, weil ihr habt ja auch viele Ideen, ne? Wir haben schon viel über Entwicklung gesprochen. Gibt es irgendwas, was bei euch mal so richtig in die Hose gegangen ist, wo du sagst, boah, das ist ein super Plan und dann habt ihr das gemacht und festgestellt, boah, das schmeckt gar nicht.
Also das gibt's natürlich tagtäglich bei den Experimenten. wenn jetzt meine Kollegen hier mit im Podcast wären, die würden davon ein Lied singen. Denn es kommt nicht selten vor, dass ich etwas ausmische. Also zur Erklärung, wir haben alle Botanicals auch einzeln destilliert bei uns auf Lager. Und nicht nur die wir benutzen, sondern auch viele, viele weitere. Mhm. Quasi eine Art Datenbank kann
man sich vorstellen. Also so eine Versuchsküche quasi.
Ganz genau. Und dann kann man durch Verblendung neue Geschmäcker erstellen oder bestehende verfeinern. Und dann werkel ich da so vor mich hin und irgendwann kommt der Punkt, dann weiß man nicht mehr, wo oben und unten ist. Da muss man andere Leute einbeziehen. Und das mache ich immer in Blindtests. Ich habe so kleine Becherchen, da schreibe ich Zahlen drunter und dann laufe ich mit dem Tablett durchs Büro. Und die Kollegen dürfen dann, also sie müssen nicht natürlich, aber sie dürfen probieren. Und das kann mal sehr gut sein, kann aber auch ganz furchtbar sein. Also das ist, das gehört nun mal dazu. Also das ist, da habe ich keine Berührungsängste mit schlechten Produkten, gar nicht.
Also wenn ich mal so an unsere Verkostung denke, wir haben jetzt gerade aktuell unsere Auszubildende, die bereitet schon die nächste Verkostung vor, während wir hier sprechen. Jetzt habe ich heute, ich habe eben mal kurz durchgezählt, 57 Muster. Die werde ich alle hintereinander probieren und wir haben im Tee ja so ein ganz, ganz festgelegtes Prozedere. Das heißt, wir wiegen hier 2,2 Gramm Teeblätter ein auf 100 Milliliter Wasser. Das ist relativ viel. Also es wären 22 Gramm pro Liter. Das ist fast doppelt so viel wie unsere Empfehlung. Und dann gießen wir da kochendes Wasser drauf und lassen das Ganze 5 Minuten ziehen. Das wird also nicht besonders lecker, sondern wir versuchen über diese Verkostung möglichst alle Inhaltsstoffe raus zu extrahieren, damit wir möglichst objektiv ein Urteil fällen können. Ne? Also wenn wir beim Thema Grüntee bleiben, wenn ich jetzt den einen mit 75 Grad aufgieße, den nächsten mit 80, den dritten mit 90 Grad, das ist so ein bisschen Äpfel und Birnen vergleichen. So, jetzt haben wir auch so ein Spuckeimer, das ist aber einfach nur der schieren Menge geschuldet. Also wir schlürfen und schmatzen. Also ich mache mal hier mit meinem Teebecher. Das würde ich jetzt normalerweise ausspucken, aber ich bin jetzt hier in meinem Büro, deswegen lasse ich das. Wie ist das bei einer Verkostung bei euch? Also wie muss ich mir das mit alkoholischen Sachen vorstellen? Da gibt's doch mit Sicherheit irgendwelche Regeln.
Also keine festen Regeln. Also gespuckt wird bei uns eigentlich in den seltensten Fällen, weil es reicht eigentlich schon eine Kleinstmenge, um den gesamten Mundraum zu benetzen und dann ist einfach nicht mehr genug da zum Ausspucken. Nichtsdestotrotz, der Alkohol wird trotzdem über die Schleimhäute aufgenommen und das begrenzt per se schon mal die Dauer von so einer Verkostung. Denn ich sage immer zu meinen Kollegen, wenn es anfängt lustig zu werden, dann sollte man aufhören. Feste Regel. Ja, tatsächlich. Und was du eben meintest mit der Art und Weise, wie verkostet wird, bei uns geht ja ganz viel über Dosage. Also es geht nicht nur um das Grundprodukt, sondern der Gin ist ja letztlich die Komposition aus den einzelnen Botanicals. Und da macht die Dosis tatsächlich das Gift. Nehmen wir mal das Thema nur Wacholder. Wacholder ist ja in jedem Gin der dominierende Bestandteil oder muss es per Gesetz sogar sein. Es gibt aber nicht einfach nur Wacholder. Es gibt Wacholder von verschiedenen Teilen der Erde. Dann kann ich diesen Wacholder auch noch auf verschiedene Arten destillieren. Ich kann ihn als leicht gestoßene Beere destillieren. Ich kann ihn als pulverisierte Beere destillieren. Und das Geschmacksendergebnis ist ein komplett anderes. Oder auch natürlich bei Wacholder als ätherisches Öl. Das ist noch eine dritte Variante. Gibt wiederum ein ganz anderes Geschmacksprofil. Und um sich daran zu tasten, welche Wirkung so etwas hat, dann muss man eben gewisse Dinge auch mal bewusst unter- oder überdosieren, damit man merkt, wie es schmeckt. Und das sind eben die Momente, die ich eben skizziert habe, wo die Kollegen schon anfangen wegzulaufen. Denn wenn man den Wacholder mal ordentlich überdosiert, das ist zwar wichtig für den Prozess, aber es ist nicht unbedingt lecker.
Ja, es sind wirklich ganz, ganz viele Parallelen, weil so im Frühjahr beginnt ja immer so die Teeernte. Also wenn es draußen Frühling wird, also hier bei uns im Rheinland, dann wird es auch in der Regel so in Nordindien, beginnt dann der Frühling, wenn wir jetzt mal so in die Richtung Himalaya-Region schauen, Darjeeling, Nepal, dann kommen so die ersten Muster. Ne? Immer so Ende März, Anfang April, dann beginnt das Teejahr für uns. Und dann müssen wir ganz, ganz viel probieren, verkosten und schauen, wie verändert sich der Geschmack. Ne? Jeder Teegarten entwickelt sich. Wir haben teilweise auch mal Personalwechsel drin, sodass es durchaus sein kann, dass Tees von einem zum anderen Jahr variieren können. Und da ist es bei gartenreinen Tees, also wenn wir jetzt ein Produkt haben aus einem bestimmten Teegarten, ist diese Fluktuation deutlich höher. Also man muss einfach in Kauf nehmen, dass beim Naturprodukt Tee eine gewisse Varianz drin ist. Das ist der natürliche Prozess. Also wie beim Wein, da kennen wir es auch, es gibt gute und schlechte Jahrgänge. Und beim Tee denkt man da gar nicht so sehr drüber nach. Aber wie spielt diese Fluktuation für euch eine Rolle? Also müsst ihr Rohstoffe jährlich neu auswählen? Habt ihr da viel Varianz drin? Oder sagt ihr, nö, wir haben eigentlich seit 10 Jahren haben wir immer den gleichen Lieferanten für Zimt zum Beispiel. Aber ne, wie ist das bei euch? Wie viel Natur ist im Gin?
Also sehr viel Natur natürlich. Es ist ja ausschließlich Natur. Und diese Fluktuationen spielen eine ganz große Rolle bei uns. Die sind oft auch unterschätzt bei kleineren Manufakturen, die oft gar nicht die Möglichkeit haben, darauf wirklich einzugehen. Ich komme nochmal zum eben genannten Beispiel, zum Wacholder. Das war so ein Schlüsselmoment für uns vor ein paar Jahren. Wir haben ganz klassisch destilliert, also sprich einen Ansatz gemacht, die Botanicals mazeriert, also in einem Ethanol-Wasser-Gemisch quasi eingelegt, damit die Aromen entzogen werden. Das passiert dann vor der Destillation. Und haben dann gemerkt am Endprodukt, das schmeckt aber ein bisschen anders. Das schmeckt zwar sehr gut, aber es schmeckt spezieller. Es schmeckte so ein bisschen harziger. Und wir konnten uns das gar nicht erklären, bis wir drauf kamen, da ist die Wacholderernte in diesem Jahr wirklich mal signifikant anders gewesen. Und wir haben das gar nicht bedacht. Ja? Das Produkt war gut, aber es hat manche Kunden ja ein bisschen verwundert, weil sie natürlich einen gewissen Geschmack gewöhnt sind. Mhm. Und dann sind wir davon weggegangen. Und tatsächlich machen wir jetzt von allen Botanicals immer Einzeldestillate, um rauszufinden, ob sie im gewünschten Geschmacksspektrum sind. Oder wenn etwas besonders intensiver ist als gewohnt, dann kann man das in der Kombination, in der Dosage des Endprodukts oder im Verblenden, kann man das berücksichtigen.
Das ist aber schon ganz schön viel Aufwand, oder?
Ja, aber das Produkt zählt. Ne? Also es geht ja letztlich beim Gin nicht um den Alkohol, der betrunken macht, sondern es geht um den Geschmack. Und deshalb, ihr scheut ja auch keinen Aufwand.
Nee, natürlich. Und das ist etwas, was, wenn wir das den Leuten hier zeigen in der Verkostung, vielen ist gar nicht bewusst, wie viel Handwerk, wie viel Prüfung, wie viel Sensorik auch in so einer Tasse Tee steckt. Also bei uns ist es so, wenn der Tee auf Reisen geht, ne, an jedem Punkt, wo er sich bewegt, da wird ein Muster gezogen und verkostet. Auch das finale Produkt, also wenn wir den Tee dann fertig gemischt haben, bevor der Tee in die Geschäfte geht oder in den Online-Shop, wird immer nochmal gegengeprüft, ist auch alles richtig gegangen. Das ist bei euch wahrscheinlich auch so. Also ihr probiert mit Sicherheit auch jede Charge, die destilliert wird, oder?
Absolut. Wir haben ein festes Protokoll, wie die einzelnen Chargen zu probieren sind und zu bewerten sind in der Blindverkostung. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass das Produkt am Ende gewünscht ist. Denn bei uns ist es ja so, dass wenn es einmal verarbeitet ist in flüssiger Form und die Flaschen kommt, dann sehe ich der Flasche von außen nicht mehr an, wie der Geschmack ist. Also müssen wir prüfen, wie auch bei der Abfüllung beispielsweise, schmecken die ersten Flaschen einer Charge auch genauso wie die letzten Flaschen einer Charge. Man könnte sagen, ja, ist doch selbstverständlich, aber nee, ist es eigentlich nicht. Also es kann wirklich bei der Produktion von Lebensmitteln kann alles passieren. Und wir als Hersteller haben die Aufgabe, das zu verhindern, um ja eine größtmögliche Qualität zu gewährleisten.
Spannend, wirklich spannend. Ist auch interessant, wirklich sich das bewusst zu machen, dass deswegen auch gewisse Getränke etwas teurer sein müssen als Cola. Das finde ich immer wichtig.
Absolut.
Dass wir als Kunden, als Verbraucher auch einfach wissen, was dahinter steckt, ne?
Ja, ich sag mal, Natur kostet natürlich mehr als eine reine Aromenwelt. Mhm. Das ist nun mal so. Und die einen sind bereit, diesen Preis zu zahlen, weil sie die Qualität zu schätzen wissen. Und die anderen noch nicht. Ich sag bewusst noch nicht, denn ich glaube, wenn es so einen Trend gibt hier im gesamten Lebensmittelbereich, wo ja letztlich auch Tee natürlich dazugehört oder auch unsere alkoholfreien Alternativen, das sind auch Lebensmittel, dann geht der Trend doch zu mehr Premium. Da gab es jetzt eine kleine Delle, die man statistisch lesen konnte, während der Ukraine-Krise, speziell den Beginn, ne, als sich viele Waren stark verteuert haben und Leute auf den Geldbeutel achten mussten. Da hat der Trend ein bisschen gelitten. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das eine Bewegung, die nur in eine Richtung geht und die ist nach oben.
Ja, und das ist ja auch etwas, wo wir in Deutschland auch noch echt Potenzial haben, ne, in anderen Ländern. Ich habe letztens gelesen, in Italien fährt man mit dem Fiat 500 zum Markt und kauft sich die tollsten und teuersten Lebensmittel. Und bei uns fährst du mit dem Porsche Cayenne zu Aldi und kaufst die billigsten Lebensmittel. Also wir haben im europäischen Vergleich da auch noch ein bisschen Luft nach oben, was uns unsere Genussmittel wert sein können.
Definitiv. Also im europäischen Vergleich nehmen wir nicht die Spitzenposition ein. Das ist leider vollkommen korrekt.
Und zumindest nicht, was alle Lebensmittel angeht. Ein ganz kurioser Vergleich ist tatsächlich Tee, denn Deutschland ist ja kein wirkliches Teetrinkerland. Also wenn ich jetzt an Europa geografisch denke, dann habe ich eher die Briten so im Sinn oder auch die Iren. Die Deutschen trinken pro Kopf und Jahr 250 Gramm Tee. Das ist erschreckend wenig. Und da sind die Ostfriesen schon mit drin. Also wenn man die rausrechnen würde, wäre das noch weniger. Aber, und das macht es wiederum interessant, die Qualität des in Deutschland getrunkenen und konsumierten Tees, die ist außerordentlich. Also die Briten trinken zwar mengenmäßig viel mehr, aber qualitativ sind wir haushoch überlegen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das beim Gin genauso ist. Hast du da valide Zahlen?
Ich habe keine Zahlen zur Hand, die ich jetzt gerade nennen könnte, ohne jetzt vielleicht falsche Zahlen zu nennen. Ist es ein differenzierteres Bild bei uns? Ich glaube, weil wenn ich mal den alkoholischen Bereich nehme, es gibt diese Segmente Budget und Premium in jedem Land. Und ich glaube nicht, dass wir da besonders schlecht oder gut abschneiden. Es ist eine signifikante Größe, der Premium-Bereich, der immer stärker wächst. Aber den Budget-Bereich wird es auch immer geben.
Aber wir verlassen den Budget-Bereich und kommen jetzt zu einem Tee. Daniel, ich muss echt sagen, da ist euch richtig was Gutes gelungen.
Der Tee des Monats.
Ja, und zwar habt ihr nämlich einen Früchtetee gemacht, der meiner Toni so besonders gut schmeckt, der echt wenig Säure ist. Und den habt ihr zum Tee des Monats gemacht, der Ostertee. Erzähl uns doch ein bisschen was dazu.
Der Erdbeerwaldmeister, ja. Das ist so eine Geschichte, den hatten wir vor einigen Jahren mal als Trendtee mit drin, denn Waldmeister ist gar nicht so leicht zu beschaffen, zumindest in der Qualität. Und der war so beliebt, dass wir gesagt haben, nee, den müssen wir dauerhaft bringen. Und dann haben wir uns dazu entschieden, den zu unserem Osterfrüchtetee zu machen. Und deswegen kommt er immer so zur Osterzeit in unser Sortiment.
Und dieses Thema, ich habe es gerade angesprochen mit der Säure, das ist ja etwas, was bei Früchtetees gar nicht so einfach ist, ne?
Nee, Basis ist ja bei Früchtetees ganz häufig Apfel, Hagebutte, Hibiskus, Orangenschalen und je nachdem, wie man das gewichtet und was für andere Zutaten man noch damit reinbringt, dann kriege ich eben mehr oder weniger Säure. Da geht auch der Wunsch wirklich vielfach hin zu säureärmeren Sachen, wobei auch hier, ne, der Klassiker ist immer heiß und innig und Früchteparadies, das sind richtig, richtig tiefrote Tees, aber man merkt schon, dass die säurearmen Sachen wirklich richtig an Fahrt aufnehmen.
Über den Tassenrand hinaus.
Ja, ihr habt euch doch gemeinsam etwas ausgedacht und etwas ausgeheckt.
Gerald, wir haben dir Tee zugeschickt. Was hast du damit angestellt?
Ich werde jetzt nicht vermuten, ich habe ihn aufgebrüht. Und ich habe ihn auch getrunken, tatsächlich. Ja, ich habe ja den Tee des Monats zugeschickt bekommen von euch netterweise und den Ingwer Grapefruit auf Grünteebasis. Die Idee war ja, dass ich zu diesem Podcast ein Cocktailrezept kreiere mit einem der beiden Tees. Ich habe mich dann für den Ingwer Grapefruit entschieden, weil es von der Aromatik, sag mal, leichter war als so ein Früchtetee. Ich persönlich fand aber als getrunkenen Tee den Monatstee wirklich sehr, sehr spannend. Ich bin nicht der größte Früchtetee-Fan, was auch meist so ein bisschen an der Säure liegt und ist auch oft so ein bisschen einseitig. Ich mochte tatsächlich den Waldmeister-Geschmack. Den Waldmeister mag ich eigentlich gar nicht so gerne, weil man ist ja als Kind so ein bisschen vermiest worden durch diesen ganzen künstlichen Waldmeister-Aromageschmack. Und das hat ja mit natürlichem Waldmeister eigentlich relativ wenig zu tun. Und das ist so eine ganz zarte Note Waldmeister. Und das fand ich eigentlich ganz toll. Hab aber doch entschieden, für den Cocktail nehme ich lieber Ingwer Grapefruit und kombiniere das mit unserem Siegfried Wonderleaf. Also ich habe mich für einen alkoholfreien Cocktail entschieden, der dann ein bisschen angereichert wird mit ein bisschen Limettensaft und Zucker, um so eine Fülle im Mund zu erhalten vom Geschmacksprofil her. Und das dann noch mit Tonic Water getoppt wird, damit es ein bisschen prickelt, damit es ein schöner Sommerdrink wird. Ist ganz gut gelungen. Ich glaube, den gibt's wahrscheinlich auch dann in den Shownotes.
Auf jeden Fall.
Den wird's in den Shownotes geben. Und du hast mich aber jetzt neugierig gemacht, Gerald. Wäre das auch mal was ich zu Hause ausprobieren kann? Also könnte ich zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt sage, ich mag gerade den Ostertee sehr gerne, könnte ich hingehen und könnte sagen, ich probiere auch mal ein bisschen aus, Gin und Tee und Tonic zu mischen. Und was würdest du mir für einen Tipp geben, welches Verhältnis von Tee man generell dazu nimmt?
Also ich würde immer bedenken, dass natürlich Tee eine sehr subtile Aromatik hat. Das heißt, man sollte ihn per se schon mal etwas kräftiger aufbrühen, als man das vielleicht so in der Tasse machen würde, weil ich ihn danach mische. Dann muss ich schauen, dass die anderen Komponenten, die ich dazugebe, nicht Oberhand gewinnen. Und ich hatte es eben schon mal gesagt, wenn ich den Tee erschlage, dann ist das würde dem Tee nicht gerecht werden. Der Tee wäre dann ziemlich traurig wahrscheinlich. Deshalb, ich muss schon einen relativ höheren Teeanteil haben. Und ich würde mich da, wenn ich ganz unbedarft rangehe zu Hause, wirklich rantasten, indem ich, sagen wir mal, die Hälfte Tee nehme und dann sukzessive dazugebe, vielleicht auf Eis, und dann immer wieder probiere. Weil zugeben kann man immer was, wegnehmen ist bekanntlich etwas schwieriger.
Es kommt uns vom Kochtopf bekannt vor, aber du hast natürlich vollkommen recht, lieber den Gin dazugeben, als den Tee dazugeben.
Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ne? Wir kennen das noch.
So, und ich könnte jetzt noch stundenlang zuhören und ich glaube, das geht unseren Hörern auch so. Das war heute eine super interessante Folge, wo wir echt etwas auch über die Sensorik erfahren haben und über den Umgang mit Naturprodukten. Ich bin sicher, wir werden da nochmal einsteigen. Und ja, Gerald, ich könnte mir auch vorstellen, dass es jetzt Reiseunternehmen geben wird, die sagen, wir brauchen Busse nach Bonn, die zu eurer Bar kommen wollen. Sag uns nochmal, wann der Barabend ist, damit wir auch das in die Shownotes verlinken können.
Der ist jeden Donnerstag 18 bis 0 Uhr.
Okay. Also, wir haben das große Glück. Wir sind fast Nachbarn. Wir sehen uns dort und allen anderen wünschen wir jetzt eine schöne Osterzeit und vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank, Birgit, Daniel. Es war mir ein Fest.
Danke, dass du da warst, Gerald.
Das war der Podcast Einen im Tee mit von Theke Schwendtner. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne den Podcast auf deiner Lieblingsplattform. Wir freuen uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.